Wisse, mein lieber Bruder, der Schlüssel zum Universum liegt in der Hand des Menschen. Auch wenn die Tore der Welt nach außen hin geöffnet sind, so sind sie doch geistig verschlossen. Gott, der Gerechte, hat einen Schlüssel, das Ego genannt, der alle diese Tore und den verborgenen Schatz öffnen kann, in die Hände des Menschen gelegt. Das Ego ist jedoch selbst ein Rätsel, dessen Tür verschlossen ist. Wird seine Tür geöffnet, so öffnen sich auch die Tore zum Universum. Gott, der Gerechte, hat dem Menschen in der Tat eine Persönlichkeit und eine Art von Freiheit geschenkt, damit er sie zu einer vorgestellten, einer angenommenen Vergleichseinheit macht, um so die Eigenschaften der Herrschaft Gottes des Gerechten erkennen zu können. Das Ego, das im Wesen des Menschen seinem Wert und seiner Menge entsprechend, nur mit einem hauchdünnen Faden, einem mit Bewusstsein begabten Haar im menschlichen Dasein und im Buch seiner Persönlichkeit nur mit einem Strich verglichen werden kann, zeigt uns zwei Gesichter. Mit dem einen blickt es auf das Gute. Mit diesem Gesicht ist es nur der Empfänger von Gottes guten Gaben und nicht der Handelnde selbst. Das andere Gesicht blickt jedoch nach dem Bösen. Mit diesem Gesicht kennt es sich selbst als den Täter. Das Wesen des Egos besteht lediglich in der Vorstellung. Seine Herrschaft ist nur eine Einbildung. Seine Existenz kann nichts auf sich nehmen. Wie ein Thermometer versieht es lediglich die Aufgabe eines Messgerätes, um die allumfassenden, absoluten Eigenschaften der Herrschaft des Notwendigseienden zu ermessen. Wenn der Mensch seinen Egoismus als einen Maßstab betrachtet, kann er die Kenntnisse aus der Umwelt, die vom Kosmos in seine Gedanken hineingeströmt kommen, anhand seiner eigenen Kenntnisse wie auch die Taten und Eigenschaften Gottes anhand seiner eigenen Eigenschaften bestätigen. So führt er sie auf ihren Ursprung zurück und kommt auf diese Weise in Wahrheit seiner Treuepflicht nach, und zwar im Sinne von Men, derjenige, aus der Aja, قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Selig ist derjenige, der es von sich aus reinhält. Sure 91, Vers 9. Hält er sich jedoch für unabhängig und betrachtet er sich selbst als Eigentümer, so trifft auf ihn das Wort zu قَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Aber enttäuscht wird in seinen Hoffnungen, wer es verkommen lässt. Sure 91, Vers 10. Und verrät somit das ihm von Allah anvertraute Pfand. So ist denn das Gesicht, wovor Himmel und Erde sich fürchteten und wovor sie zurückschreckten, es zu tragen, dieses Gesicht ist also das Ego. Denn aller Irrglaube, Abgötterei und Bosheit sind eine Ausgeburt dieses Gesichtes. Und wird das Haupt dieses Egos nicht rechtzeitig durch eine strenge Erziehung gebrochen, so wächst es und verschluckt am Ende den ganzen Körper des Menschen. Wenn der Egoismus eines Volkes noch hinzukommt, beginnt er den Geboten des Schöpfers zu trotzen. So wird er im wahrsten Sinne zu einem Teufel. Und so vergleicht er denn die Schöpfung mit sich selbst, schließt auch die Ursachen in diesen Vergleich mit ein und verfällt schließlich einer massiven Vielgötterei. Al-iyadhu billah, Gott bewahre. Eine Thematik von großer Bedeutung. Das Ego hat zwei Gesichter. Das erste Gesicht blickt auf das Prophetentum. Das andere Gesicht bezieht sich jedoch auf die Lehren der Philosophen. Das erste Gesicht. Sein Ursprung liegt in seinem lauteren Dienst und der Anbetung Gottes. Sein Wesen entspricht der Funktion eines Buchstabens bzw. einer Präposition und ist dementsprechend nicht selbstständig. Seine eigene Existenz ist daneben zweitrangig und nicht wesentlich. Sein Eigentumsanspruch ist lediglich eine Annahme und deshalb auch nicht echt. Was aber seinen Auftrag betrifft, so dient er nur dem Verständnis der Eigenschaften des Schöpfers als ein Maßstab oder Messgerät. Die Propheten, mit denen der Friede sei, betrachteten das Ego in dieser Hinsicht, überließen Allah das gesamte Eigentum und gelangten schließlich zu der festen Überzeugung, dass Allah weder in seinem Eigentum, noch in seiner Herrschaft, noch in seiner Gottheit einen Teilhaber hat. Dieser Sicht des Egos entsprechend ließ Gott der Gerechte den paradiesischen Tuba-Baum seines Dienstes und seiner Anbetung wachsen, dessen Äste und Zweige im Garten der Welt segensreiche Früchte, wie seine Propheten, Gottesfreunde und Getreuen erbrachten. Der zweite Aspekt hingegen betrifft die philosophische Richtung, die behauptet, die Existenz des Egos verdanke seinen Ursprung sich selbst und seiner eigenen Unabhängigkeit und verfüge einzig über sich selbst. Es betrachte seinen Auftrag als eine Art der Selbstverwirklichung, die rein aus der Liebe zu sich selbst erwächst. Diesem düsteren Aspekt des Egos entwachsen alle Irrtümer und die verschiedenen Arten der Abgötterei. An dem Ast der zornigen Eigenschaften des Menschen wachsen Pharaonen und Nimrode. Dem Denkvermögen entsprossen der Atheismus, der Materialismus und die philosophischen Lehren, die dem Notwendigseinenden nur ein einziges Geschöpf zuschreiben, der dann den Rest des Reiches Gottes unter den Baumeistern und Gesellen der Schöpfung verteilte. Zusammenfassung: Obwohl das Ego eigentlich Luft ist oder Dampf, nimmt es doch eine flüssige Form an, je mehr man ihm Beachtung schenkt. Sodann verhärtet es sich durch die Macht der Gewohnheit. Anschließend verhärtet es sich durch Gottvergessenheit und Ungehorsam so sehr, dass es am Ende seinen Träger verschluckt. Dann vergleicht es die Schöpfung und ihre Ursachen mit sich selbst und beginnt gegen die Befehle seines Schöpfers anzukämpfen. Was das Ego in der kleinen Welt des Menschen, dem Mikrokosmos, ist, das ist die Natur im Universum des großen Menschen, dem Makrokosmos. Beide, das Ego und die Natur, sind für den Menschen zu Götzen geworden.